Hallo, hier ist wieder euer Lieblingspodcast, nämlich Beyond Page Views mit ganz vielen verschiedenen bunten Themen. Michael, gib uns ein Beispiel.
Einen bunten Blumenstrauß an Themen, zum Beispiel der Wegfall des Core-Packages bei PIVIC Pro, oder wir reden über das Google Tech Gateway, über Cloudflare oder auch über den Hipster Data Club und dessen Vault. Noch was?
Nee, genau, aber diese Sendung ist gesponsert bei Clarity. Ihr werdet es herausfinden, wenn ihr weiter dran bleibt. Bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo, liebe Leute, da sind wir wieder. Euer Analytics-Analyse, Web-Analyse. Jetzt habe ich schon total verdammelt, aber wir lassen es einfach drin, Podcast. Wie immer mit Markus Bersch und
Michael Janssen.
wunderbar. Der Michael Janssen, den ich jetzt gerade ein bisschen leise höre. Ich hoffe, das bin aber nur ich. Eben warst du lauter.
Okay.
Ja.
Bin
Ah,
ich
nee,
jetzt
das
immer noch
ist.
lauter?
Nee, das ist jetzt in Ordnung. Du warst nur wahrscheinlich so etwas zögerlich mit deiner Namensvorstellung. Wunderbar. So, da sind wir wieder mit einer Newsfolge. Aus verschiedensten Gründen nicht furchtbar viel los, aber wir haben ein bisschen vor, den Fundstücken noch zu erledigen. Und deswegen denke ich, fangen wir mit dem Housekeeping an.
Genau, du warst auf der Campix.
Ich auf der Campix, genau. Ich habe jede Menge mitgenommen, hauptsächlich Farbe, weil super Wetter war. aber ganz im Ernst, es ist natürlich schon eine sehr SEO-lastige Veranstaltung. Deswegen kriegt man hauptsächlich mit, wie die SEO-Branche gerade so tickt. Und da ist natürlich auch KI in aller Munde. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das da so ein Totentanz gewesen ist, sondern man ist da schon auch noch guter Dinge, dass man auch wenn an anderer Stelle vielleicht in Zukunft gesucht wird, als da, wo wir es im Moment noch kennen, man immer noch irgendwie Optimierung braucht. Und insofern ist das, glaube ich,
Die
noch.
Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, das mag jetzt der Zyniker sagen, aber ich denke, da ist schon noch ein bisschen was zu machen. So, und dann wollten wir ja eigentlich über Veranstaltungen solcher Art eigentlich immer noch reden, wenn jemand von uns da war oder dahin ist. Und wir hatten zur Diskussion gestellt, ob wir diese ganze Geschichte hier überhaupt noch brauchen. Und vor allen Dingen hatten wir auch gefragt, ob wir Shownotes in die Podcast-Beschreibung übernehmen sollen und ob wir die weiterhin extern hosten können. Hatten danach gefragt und Kommentare gebeten. Und dann habe ich gesehen, vorgestern, dass der Beitrag auf Termfrequenz überhaupt nicht veröffentlicht war. Da ist irgendwie trotz Planung und du hast noch einen Cronjob extra, der versucht, das anzuschmeißen, ist irgendwie die Veröffentlichung schiefgelaufen. Und ich habe das Ding manuell vor 2 Tagen veröffentlicht oder vor 3 oder so. Insofern hatte keiner eine faire Chance, einen Kommentar zu schreiben. Also stellen wir die Frage jetzt einfach nochmal. Also bringt es euch was, wenn wir die Shownotes auch in die Podcast-Beschreibung reinnehmen oder reicht der Link, der da im Moment jetzt drin ist? Ein einfaches Ja oder Nein würde uns schon erfreuen. Ja. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
Nein, nichts hinzuzufügen.
Gut, dann gehen wir rüber in den Check-in. Und beim ersten Thema tue ich mich ein bisschen schwer, aber ich möchte versuchen, es so neutral wie möglich zu beschreiben. Es geht so ein wenig um die Aneignung geistiger Inhalte. Ich habe.
Du redest jetzt nicht von so ChatGPT oder so geistige Inhalte
Nein, 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 ich
aneignen.
rede von. Also, wir hatten ja letztens auch schon mal darüber geredet, dass es bestimmte Leute gibt, die
Fangen wir
häufiger
mal andersrum an, Markus. Fangen wir
in.
andersrum an. Du hast doch eine Chrome-Extension.
Ja, genau. Ja, so, darum
Wie
geht's
schwer
ja.
ist es eigentlich, so eine Chrome-Extension zu kopieren und als seine eigene auszugeben?
Also, so eine Chrome-Extension zu schreiben an sich ist sowieso gar nicht das Problem. So, die eigentliche Arbeit steckt in dem Fall von dem, um den es hier geht, steckt für mich da drin, sich die Mühe zu machen, diese ganzen Consent-Management-Plattformen rauszusuchen, die dieses Tool, wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass der GTM-Helper eben auch so eine Consent-Reset-Funktion hat und dass ich da viel Zeit reingesteckt habe, mir alle möglichen Tools anzuschauen und dann eben die Cookie-Namen dann zu erfassen und das auszuprobieren und zu testen, ob es funktioniert und so weiter. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, bin ich über einen Post von jemandem gestolpert, der eine Chrome-Extension zur Verfügung gestellt hat, die genau diese eine Funktion, die bei mir ja so eine unter mehreren Funktionen ist im GTM-Helper, ebenso als Hauptfunktion anbietet und hatte dann eine herzerweichende Geschichte geschrieben, wie lange schon eben damit gearbeitet wird und dass das jetzt eben auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird und tralala. Und dann fand ich darin, weil ich dann doch neugierig geworden bin, im Quelltext einfach auch Tools, von denen weiß, dass die aus meinem Quelltext entnommen wurden. Also die ganze Liste aus meinem Quelltext, das, was eigentlich die Arbeit ist an diesem Ding, das ist da einfach übernommen worden, ohne da einfach ein Wort drüber zu verlieren. Das habe ich per Direktnachricht dann auch angesprochen. Und wovon ich eigentlich am meisten enttäuscht bin, ist, dass das, was ich zurückbekommen habe, für mich so klang wie, ja, sorry, dass du mich erwischt hast. Eine richtige Entschuldigung ist nicht gekommen. Der Post wurde schnell gelöscht. Es wurde mir in Aussicht gestellt, das dann nochmal neu zu veröffentlichen und dann eben mir Credit zu geben, weil sich das so gehört. Und da ist bisher auch nichts passiert. Finde ich ein bisschen traurig. Hab's mir jetzt von der Seele geredet. Können wir jetzt einen Haken dran machen.
Find Aber ich, die Extension ist noch live, oder?
Die Extension gibt's noch, natürlich. Ja, ja.
Ja. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich sehe es immer mal wieder, dass einige halt ihre schöneren Funktionen oder sowas wie so ein Nachschlagewerk wie bei dir sowas einfach dann in eine eigene REST-API packen und das in der Extension abfragen. Dass ein Service abgefragt wird dabei.
Ja, wie auch immer. Ja,
weil dann man halt nicht mehr so 1-2-1 rausnehmen kann.
Ja, ich finde es einfach traurig. Jetzt ist, man kann da sich ja nehmen, es ist ja auch Open Source und so weiter. Ich meine, also sowieso ist jede Extension Open Source, weil die auf deinem Rechner im Quelltext liegt und du kannst sie dir angucken. So habe ich es mir ja dann auch mit diesem Ding da gemacht und habe es mir angeschaut.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich sie einfach kopieren. Open Source heißt ja nicht, ich darf es einfach kopieren.
Nee, finde ich nicht. Ne? So, und selbst wenn, dann finde ich es ethisch einfach verwerflich, da hinzugehen und zu sagen, hier, ich habe mir einen Arsch abgearbeitet und jetzt schenke ich euch das hier, ich bin der beste Mensch der Welt, ohne irgendwie zu erwähnen, dass man die ganze Arbeit eigentlich von jemand anders entnommen hat. Das ist einfach scheiße.
Moral von der Geschichte an alle ZuhörerInnen, wenn ihr von Markus was ausborgt, hat er nichts gegen, aber dann zumindest Credits geben.
Genau, dann verlinkt mich doch bitte. So, ob man das in dem Tool auch machen sollte, ich fände es schon, ne? Aber noch nicht mal in dem Post wurde irgendwie da was drüber verloren und das ist mir sauer aufgestoßen, hat mir so ein bisschen den Tag verdorben. Und ist jetzt auch mal gut. So, also, ne? Wenn ihr mich beklaut, dann bitte Namensnennung.
Da findet man die dann schneller. Ja.
So, reden wir doch weiter vom Klauen. Pivik Pro klaut uns was, nämlich den Core-Plan. Das ist ein ziemlicher Knaller, finde ich. Also der
Core-Plan war was genau?
Der Core-Plan ist, dass die kostenlose Pivik Pro-Variante, die bis 500.000 Events im Monat kostenlos zu nutzen war.
Wie lange gab es die jetzt? 1-2 Jahre?
Ja, die gab es, seit es klar war, dass Analytics gehen wird. Ne? Also da war Universal noch da, da gab es den Core-Plan schon, aber das ging schon so ein bisschen in die Richtung, ne? So, die Leute da so ein bisschen mitzunehmen. Naja, und jetzt will man das auflösen. Die ist natürlich auch jedem belassen, das zu tun. Ne? So, jetzt gibt es aber diese ganzen Core-Plan-User, die jetzt so ein bisschen sich überlegen müssen, wie geht's weiter. Und ich habe mir das neue Pricing mal angeguckt. Es fängt bei 35 Euro an, was erstmal fair klingt. Ja, so.
Aber für null Besucher. Also 25.
Ja, für 25.000 Events, ne? So, 35 Euro ist eigentlich nix. So. Und wenn ich jetzt mir anschaue, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Pricing, was da jetzt schon steht, ist, schon final ist, ne? So, aber ich bezahle 25.000 für 35 Euro, da geht's los in diesem Business Pricing Plan. Das ist alles, was vor Enterprise irgendwie kommt, ne? Das ist so bis 2 Millionen Events. Hast du da gestaffelte Preise, aber ich verstehe die Staffeln nicht. Also wenn ich 25.000 Events für 35 Euro als Bodensatz nehme, dann finde ich...
Mit einer Domain, dann ist dieser
Bodensatz auch schon falsch. Genau so. Also auch die Anzahl der Domains ist jetzt natürlich beschränkt. Ich habe es jetzt erstmal auf eine Domain mehr ausgegeben. So. Dann kosten mich die ersten K, kosten mich aber schon fast, also 79 Euro. Ne? Sagen wir mal 80, sind wir mal nicht so. Ich bezahle also, wenn ich jetzt 100.000 habe, das ist ja schon mal ein Volumen, was jetzt nicht ganz ungewöhnlich ist, auch für eine kleine Site eigentlich, weil es geht ja um Events, nicht Besucher, Sessions oder sonst was, ne, sondern um die Hits, die da abrechnungsfähig sind. Wenn ich da 100.000 habe, dann bezahle ich schon 80. Die nächsten 100.000 zwischen 100.000 und 200.000, die kosten nochmal 50 Euro extra. Die nächsten kosten nochmal 40, die nächsten kosten nochmal 40. Die 100.000 zwischen 400.000 und 500.000, die kriege ich schon für 30, auch da drüber. Ne? Und,
Und
wenn ich mir das im Gesamtbild anschaue und jetzt sage mal, die letzten 500.000 Events, die bis zu, also von 1500, von 1.500.000 bis 2 Millionen Events, die letzten 500.000, die kosten mich 50 Euro. Warum muss ich für die ersten dann 240 zahlen? Das ist eben, ich denke mal, die haben sich angeguckt, wer hat den Core-Plan, wie viele Events sind da drin, wie machen wir da Maximum an Kohle draus oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das aufgeht, weil für die Leute heißt es eben von null auf vermutlich erstmal dreistellig.
Mhm.
Und das ist dann so eine Entscheidung, die ich treffen muss und dann fangen die an, weiß ich nicht. Dann wandern die rüber zu X, Y oder Z, irgendwas, wo die weniger bezahlen für das gleiche Volumen, auch wenn die Funktionalität vielleicht nicht vergleichbar ist. Aber das ist für viele dann einfach auch eine monatliche Kostenfrage.
Mhm.
Wenn ich jetzt den Core-Plan habe und habe eben, komm aus mit diesen 500, sagen wir mal, ich habe jetzt eben irgendwie um die 400.000 plus Events typischerweise im Monat. Dann bezahle ich jetzt eben plötzlich über 200 Euro dafür. Und das ist dann schon ein Knaller.
Mhm.
Ja, ist natürlich unterhalb dessen, was im Enterprise-Plan normalerweise aufgerufen wird. Ne? Und alles, diese bis 2 Millionen ist ja auch schon eine ganze Menge. Ne? Also da musstest du früher ja schon, das war nicht im Self-Service zu kriegen, da musstest du dann schon irgendwie mit Sales reden und tralala. Also das ist ja alles schon irgendwie in Ordnung, nur finde ich diese Staffelung gerade untenrum, das stimmt eigentlich nicht. Ne? Das kann so eigentlich nicht final bleiben.
Ist ja erstmal nur Warteliste aktuell.
Ist erstmal, ja, das neue Pricing tritt auch erst ein, glaube ich, im August. Der Punkt ist aber, dass alle, die den Core-Plan haben.
Im Januar,
haben,
Markus.
Im Januar. Dann haben sie es schon.
Vorgeht bis Dezember.
Ja, nee, aber die neue Preisliste gilt ab August. So.
Für neue Kunden dann oder wie läuft das dann?
Naja, dass du dich jetzt, könntest dich jetzt noch für den Core-Plan anmelden. Auf der Startseite ist das sogar noch ziemlich prominent drauf, was ich auch schon bemängelt habe. Aber du kannst es nur noch bis Ende des Jahres nutzen.
Mhm,
ja. Also Ende Dezember ist Schluss, dann werden deine Daten, dann läuft da nichts mehr rein, dann verschwinden deine Daten auch nicht direkt. Die wissen auch noch nicht, wie lange die dir den Zugriff geben wollen und wie, ob es da noch Export-Tools gibt oder sonst was. Es ist alles ungeklärt. Da wird es in der nächsten Woche noch für Partner noch auch so ein Webinar geben, wo man solche Fragen stellen kann und man uns wahrscheinlich dann auch besser erzählt, wie das Ganze aussieht. Aber ich glaube halt nicht, dass diese Preisstaffelung wirklich so aufgeht, wie man sich das vorstellt. Aber was ich, ist ja nicht mein Laden.
Ja, und also ich finde es halt von denen recht clever gemacht, wenn die daran gedacht haben, ist, dass wenn jemand umsteigen will und ein großes Setup hat, das kostet ja was, das Umstellen, irgendwo hin.
Ja, ja, sicher.
Und mitten im Jahr kriegst du keine neuen Budgets mehr raus. Das heißt, du musst in diesem Jahr nichts Neues ausgeben, 0 Euro, das heißt, du bleibst bei Pivik Pro und für Januar kannst du schon das neue Budget bei Pivik Pro dann genehmigt haben.
Ja, 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 wie auch immer.
Weil alles andere ist dann, je nachdem, wenn du größer bist, halt echt schwierig. Ja, also ich finde es immer schwierig, wenn man von so einem Free-Plan auf ein komplettes, den dann streicht und sagt, hier, ab jetzt zahlt ihr alle. Finde ich schwierig.
In Kombination mit dieser Preisstaffelung finde ich das jetzt gerade auch schwierig, ne? So, also nichts ist ja free forever, ja. Außer Clarity, da steht es ja drauf. aber mal gucken, ob der Claim auch.
Also ich finde es schade für die ganzen Dienstleister, die gesagt haben, komm, geht zu Pivik Pro, das kostet euch nichts, das sieht genauso aus wie Universal Analytics und jetzt wechseln die da hin und jetzt müssen sie wieder neu wechseln.
Ja. So, aber ich sag mal, mein Gewissen ist rein, ne, zu dem Zeitpunkt, wo ich es empfohlen habe. Und ich kann es ja auch jetzt noch empfehlen. Es wird halt nur jetzt Geld kosten. War das ja auch, sagen wir mal, nicht unmittelbar abzusehen. Ja, aber dann muss man sich halt nach anderen Tools umschauen und da gibt es ja jede Menge kleine Player, die jetzt auch schon so ein bisschen etabliert sind und siehe da, überall entstehen neue Analytics-Tools. Das hat mit Sicherheit nichts mit dem angekündigten Wegfall des Core-Plans zu tun, aber ich sag mal, diese um den Wortwitz zu erlauben, diese Kernschmelze, die da jetzt stattfinden wird, muss ja irgendwie aufgefangen werden. Ich finde es halt lustig, dass es bei Ahrefs, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, aber in diesem SEO-Tool offensichtlich auch ein eigenes Analytics-Modul gibt. Meine Frage, kennst du das? Ich schaffe mir jetzt kein SEO-Tool an, nur mir ein Analytics-Modul anzugucken. Ne? So, aber die Frage ist da mehr drin als das, was man aus den Plausibles und Simple Analytics in dieser Welt kennt?
Ich hätte da noch nie was von gehört, bis du es in die Shownotes geschrieben hast.
Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich drüber gestolpert bin, aber das ist jetzt mehr so eine Frage an die Hörerschaft. ob ihr das kennt. Das, wo ihr euch selber auch ein Bild machen könnt, vielleicht demnächst, wir wissen es nicht, ist das Analytics-Tool von UserCentrics. Das hast du gefunden. Wie bist du denn da drauf gestoßen?
Auf LinkedIn.
Ach so, auf LinkedIn.
Ich weiß nicht, ob es eine Anzeige war oder irgendwas. UserCentrics macht jetzt einen Plausible White Label, böse gesagt. Was auch immer. Auf jeden Fall, die haben jetzt im, auch Warteliste natürlich, haben die jetzt ein Analytics-Tool.
Ja, also ihr könnt die Warteliste ja schon, könnt ihr euch eintragen und dann könnt ihr auch noch ein kleines Interview machen. Da sieht man auch schon, dass die keine Ahnung haben, wie man vernünftig nach Pricing fragt. Weil die fragen nämlich jetzt schon nach einem Preis, was würdest du geben wollen für so ein Ding und ab wann kommt es dir zu teuer vor und ohne irgendwas über Volumen zu reden. Ja, also ich weiß nicht, die suchen im Moment einfach noch den unteren Preispunkt und dann überlegen sich wahrscheinlich, welches Volumen die da dran hängen. Vielleicht sind die schlauer als ich, aber ich konnte die Fragen einfach gar nicht beantworten.
Die haben da bestimmt einen großen Plan dahinter, ja. Markus, ja. Ganz bestimmt. Aber wenn die halt also ich glaube, wenn die so ein Preisniveau wie bei ihrem Tool ansetzen, dann werden die recht teuer werden.
Könnte schon sein.
Weil ich finde ja, das als Tool schon knackige Preise. Also wenn man Traffic hat. Wenn man keinen Traffic hat, natürlich nicht. Wenn man Traffic hat, schon. Aber vielleicht wollen die einfach damit sozusagen, dass ihr, weil die haben den Request, können sie einfach wegspeichern, ist ja kein weiterer Traffic, den sie haben dadurch.
Also wenn ich mich recht entsinne, steht irgendwo in diesem TDDDG drin, dass sobald ein Request-Tracking-Diensten dient, dass er dann wieder anders zu betrachten ist.
Hörst du mich?
Ja, ich höre dich. Ja.
Hallo?
Du hörst mich nicht mehr? Was ist da passiert? Mein Mikro ausgeschaltet? Nein, ist noch an. Test.
Jetzt höre ich dich wieder.
Ja, okay. Ja, ich war nicht bewusst weg. Aber wie gesagt, also wenn ich mich recht entsinne, dann steht irgendwo in einem dieser zahlreichen für uns zuständigen Gesetze oder Datenschutzregeln, Regulierungen, dass sobald etwas ausschließlich dem Tracking dient oder eben auch dem Tracking dient, dann ist es eben anders zu betrachten. Momentan sind ja CMPs mehr oder weniger jenseits aller Verdachtskriterien unterwegs, weil die halt dann notwendig sind, um den Consent abzufragen. Aber sobald dieser externe Request jetzt eben auch Analytics-Zwecken dient, weiß ich nicht. Die schreiben ja selber, dass die selber mit sich als CMP dann optimal zusammenarbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass es da so eine Art Hybrid-Modus gibt oder so. Und dann hättest du aber eben einen dem Analytics dienenden Request, den du rechtfertigen musst, genauso wie wenn du Plausible oder was anderes einsetzt, vermutlich. Ja. Aber da reden wir über Dinge, wo noch keiner gesehen hat, wie es jetzt überhaupt funktionieren soll. Ich stelle es mir jedenfalls schwierig, das einfach daran zu bündeln, dass ja weiß ich nicht, da immer so ein Request drin ist, um die CMP abzurufen. Und dann sagt man einfach hier, da mache ich jetzt Analytics draus. Ne?
Genau.
Passiert ja bei einigen Backend schon, sonst hätte ich nicht sowas wie, weiß ich nicht, eine Interaktionsrate. Ne? Aber das ist dann ja wenigstens, sagen wir mal, eine aggregierte Kennzahl, die dann ja nur in diesem Backend landet und das wird schon okay sein, sage ich jetzt mal ganz platt. Sobald man aber anfängt, eben daraus Daten zu generieren über Kanäle, Seitenaufrufe, Besucherverhalten, sonst irgendwas, was so typischerweise in so einem Webanalyse-Tool drinsteht, könnte ich mir vorstellen, dass man das mit einem separaten Request regeln muss, um dann nicht in Probleme zu geraten.
Ja, aber mit der Datensparsamkeit müssen wir sich am liebsten sparen. Aber vielleicht ist das auch ein Teil von UserCentrics, der nie an das Licht der Welt erblickte. So wie deren Cross-Domain-Consent, was sie ja schon mal vor ein paar Jahren gesagt haben. Wir haben das bald fertig, Cross-Domain, wir können das, haben die ganz groß versprochen. Ohne Third-Party-Cookies Cross-Domain. Kam ja nie wirklich.
Ja, weiß ich nicht. Ich hab gedacht, das ginge, ganz ehrlich gesagt.
Ja, kannst du tricksen, ich weiß mehr auch nicht.
Ja.
Oder halt über irgendwelche iFrames dann droppen und so.
Ja, was auch tricksen wäre, ne? So.
Ja.
Nee, gut. Das dazu. Also, wir können gespannt sein und wie das dann jetzt im nächsten Jahr aussieht in der Welt der möglichst kostengünstigen Analytics-Lösungen, das werden wir dann sehen. Jedenfalls reißt der Core-Plan da jetzt eine Lücke und irgendjemand springt da wahrscheinlich rein. Und wir haben ja auch schon, ich verwechsle es immer, ich weiß jetzt nicht, ob es Mixpanel oder Amplitude ist, die ja auch wirklich eine ganze Menge erstmal zulassen, bevor du anfängst zu bezahlen. Und die sich ja auch Marketing-Analytics-Tools funktional und reporting-technisch so ein bisschen angenähert haben. Ist das vielleicht nochmal das hin? Ja, werden wir sehen.
Ja. Ansonsten haben die ja noch eine App, hast du gesagt.
Ansonsten gibt es halt Pivik Pro jetzt auch als App für Shopify. Ne? So, also weiter rein mit den Apps ins geschlossene Universum statt Tech-Management oder so. Ne? Jetzt weiß ich nicht, ob diese App für Shopify jetzt nur Tracking macht oder dir auch wieder den Tech-Manager da reinzieht oder nicht. Kann ich dir nicht sagen. Aber ist ja, wie schon mehrfach erwähnt, nicht unser Thema. Hier sei aber erwähnt, Pivik Pro ist jetzt auch als App für Shopify zu kriegen. Und dann habe ich noch was gefunden, was auch nur für wenige wahrscheinlich relevant ist. Und zwar geht es um das Hochladen von im weitesten Sinne Offline-Conversions über die Google Ads API, also nicht über den Upload per Google Sheet oder sonst irgendwas, sondern über die API. Da gibt es eine neue Information, die die Plattform dann zu belegen hat. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob da einfach nur App oder Web reinkommt oder ob ich da mehr reinschreiben soll, aber mehr als App oder Web als Plattform kenne ich eigentlich gar nicht als Kennung. In der Hilfe steht da auch ein bisschen wenig. Da steht auch nur App oder Web als Beispiel. Aber ob ich da jetzt, weiß ich nicht, Foodtruck oder sowas reinschreiben kann oder nicht, in meine Offline-Conversions vom Foodtruck da hochlade, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen.
Okay. Dann lassen wir mal rüber zur AI wechseln, weil vielleicht kann die das ja sagen, solche Sachen demnächst. Du hast was von Clarity mitgebracht.
Ich habe was von Clarity mitgebracht.
Du bist jetzt Clarity-Fan.
Was heißt Clarity-Fan? Ich habe mich entschlossen, mich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, weil ich das Gefühl habe, dass da im Moment jede Menge Innovation stattfindet und dann ist es nicht verkehrt, auch ein bisschen Zeit damit zu verbringen. Habe ich auch getan. Wir haben beim letzten Mal auch schon gesagt, dass es einen Clarity MCP-Server gibt. Wir haben sogar gelernt, was MCP heißt. Mhm. Und da gibt es jetzt von Microsoft einen eigenen Blogpost zu dem Thema, wie man sich seine Insights aus Clarity mehr oder weniger direkt in seine Prozesse oder seine Workflows und so weiter reinholen kann. Ich habe mir das erstmal gespart und ich habe hauptsächlich erstmal mit der KI innerhalb des Tools kommuniziert und habe gemischte Ergebnisse erhalten. Was so ein bisschen daran liegt, dass ich auch, naja, ich habe Fragen gestellt, die eigentlich nicht da reingehören. Ich habe versucht, zum Beispiel über Smart Events, ich habe über ein Smart Event so meine Conversion zum Beispiel dann da abgebildet und habe mir dann versucht, über diese Smart Events Daten abzurufen, die so ein bisschen Richtung Attribution gehen. Also ich konnte zum Beispiel fragen, welcher Kanal die meisten Sessions zustande gebracht hat, in denen dieses Smart Event stattgefunden hat. Aber ich sag mal, so eine Top 10 nach Sessions und Kanälen oder auch nur eine Top 10 nach Kanälen für dieses Smart Event habe ich da zum Beispiel nicht rauskitzeln können. Und obwohl es das Konzept einer Session gibt, kannst du gerne versuchen, darüber Webanalyse-Daten, ne? Also typische Webanalyse-Fragen zu beantworten, obwohl ja eigentlich alle Informationen da sind, aber dafür ist es ja eigentlich nicht gedacht und im Moment ist also zumindest auch die KI nach meiner Erfahrung kein Weg daran vorbei, weil die Daten sind eigentlich da, aber die müssten ja, sagen wir mal, aus Rohdaten, aus nicht aggregierten Daten nochmal neu ermittelt werden, ne? So, weil das Tool im Moment nicht dafür gedacht ist, diese Fragen zu beantworten. Du siehst also, wie viele Recordings du hast nach Akquisitionskanal oder wie viele Landingpages und sonst was. Das hast du da alles schon, aber immer nur bezogen auf diese Recordings. Wenn du jetzt versuchst, irgendetwas Conversion-bezogenes da in Form von Smart-Events oder sowas mit reinzuziehen, dann wird es halt irgendwann eng. Also Webanalyse ohne Conversions kannst du da schon mitmachen. Es sind ja auch ein paar Reports da drin, ne, die dir so ein bisschen eine Idee darüber geben, wo kommt dein Traffic her.
Und für diejenigen, die, also wenn du mal MCP dann laufen lassen möchtest, musst du auf deinem Rechner Node.js laufen lassen.
Ja.
Und dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob außer Claude das noch jemand kann, die MCP-Clients direkt einbinden in die AI.
Ja, kann ich dir natürlich jetzt überhaupt nicht beantworten, weil ich da so ein Noob bin wie eine Scheibe Brot. Ja, so.
Okay.
Zur Zeit.
Ja. Also ich mach's bisher nur mit Claude Desktop sowas anzubinden. Gibt es auch schön mit einer Dokumentation von Upstash, hat die, glaube ich, gemacht, Kontext 7 oder so heißt es, glaube ich, wo die MCPs mit allen möglichen Open-Source-Dokumentationen haben. Wo du sozusagen dann deiner AI sagen kannst, hier, wie geht denn XYZ und dann
kann man dann nachgucken lassen. Hm?
Genau.
Verstehe. So, und dann habe ich noch da reingepackt, obwohl es ja vielleicht eine Fundstelle ist, aber es passte für mich auch in die AI-Corner, habe ich bei Cardinal Pass einen Beitrag gefunden, der mich darauf hingewiesen hat, dass es bei Amplitudes offensichtlich jetzt AI-Agents gibt. So, und der erzählt mir auch ein bisschen, was ich damit machen kann. Die kann ich benutzen für Landingpage-Testing zum Beispiel oder sonst irgendwas und Echtzeit-Personalisierung. Schnubbeli-Schnupp. Und ich fand das alles so hochinteressant. Und das Einzige, was bei mir am Ende des Tages rausgekommen ist, weil ich, wie gesagt, immer noch ein Stück Brot bin bei diesem ganzen AI-Thema, ist so, ist das jetzt irgendwie die Zukunft? Ne? Brauche ich demnächst kein Reporting mehr? Gehen dann auch, kommen dann über eben solche Schnittstellen oder Agenten, kommen dann die Insights direkt aus meinen Analyse-Tools raus und muss ich mich gar nicht mehr mit Reports auseinandersetzen, ja oder nein. Also nicht, haben die nachher alle ihre eigene Chat-Funktionalität, was wahrscheinlich auch total falsch wäre, sondern geht es mittelfristig dahin, dass ich da chatten kann, wo ich denn chatten möchte, weil es wird wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang einen fragmentierten Markt geben, bevor es diese eine KI gibt, die uns nachher alle überflüssig macht. Also bevor es Skynet Realität wird, haben wir wahrscheinlich noch einen fragmentierten Markt von Chatbot-Systemen und da ist wahrscheinlich, kommen die Informationen künftig dahin, wo ich es gewohnt bin, Fragen zu stellen, statt dass ich an 15 verschiedenen Stellen in 15 verschiedenen Tools Fragen stellen muss. Das erscheint mir auch total logisch.
Deshalb ja MCP.
Genau. Ja. So, also
Aber
jetzt.
halt da in dem Blogbeitrag sind halt Sachen drin, wo auch tatsächlich dann schon Sachen vorgeschlagen werden, wie man es verbessern kann.
Genau, ne? Also das ist
Noch
dann.
besser wäre es ja, wenn der es auch gleich ändern würde, testen würde und das Ergebnis des Tests einfach mitteilen würde oder so lassen würde.
Ja, dazu muss er sich ja wahrscheinlich demnächst mal mit dem Agenten, der die Website betreibt, unterhalten und sagen, hier, pass mal auf, folgende Änderungen bitte durchführen. Was jetzt überhaupt nicht gesponnen ist, sondern das ist ja eigentlich auch eine logische Konsequenz, ja,
Ja,
dass
und die
demnächst
brauchen auch keine
die
Oberfläche mehr. Die können.
Homepage-Baukästen bei 1 und 1 demnächst aus Agenten bestehen, nicht mehr aus
Genau, und die können es
Baukästen.
einfach per HTML machen. Das reicht ja denen dann. Die
Ja.
brauchen ja keine langen, großen, nattigen Backends dafür.
Vielleicht haben die das auch schon. Wir weiß
Ja.
es schon. So, jetzt sind wir
Okay.
beim GA4-Block.
Ja, lass mal über GA4 reden. Das Google Tech Gateway. Hast du das schon irgendwo im Einsatz über Cloudflare?
Nein, gar nicht. Also ich habe gesehen und festgestellt, dass, also ich habe diesen Blogpost, den ich hier verlinkt habe, der sagt mir, dass ich das Ganze jetzt auch im Cloudflare-Backend mehr oder weniger initiieren kann. Ansonsten gibt es ja in den Einstellungen vom Google Tag Manager auch diesen neuen Gateway-Menüpunkt, den ich benutzen
Ja.
kann, um den ganzen ganze Geschisse anzustoßen. Das Einzige, wo ich es machen könnte, wäre jetzt bei mir auf meiner eigenen Website, weil ich selber irgendwie Cloudflare nutze. Ich glaube aber, dann müsste ich dann spätestens da, oder ist das auch in diesem Free-Ding drin? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Es
Also.
ist auf jeden Fall nicht mehr in diesem Enterprise-Plan drin. Das war ja vorher vom Server-Side-Tech-Manager. Wenn man
Ja.
den über diese komischen Sachen gemacht hat bei Cloudflare, da musstest du einen teuren Plan haben.
Ja.
Und das Neue scheint überall zu sein. Ich habe nirgendwo Cloudflare im Einsatz, von daher. Soll das jetzt eigentlich überall gehen? Und es sind ja auch nur die G-Tags. Also es ist nicht der Server-Side Google Tag Manager, der
Nein,
nicht.
nein, Google Tag Gateway, da geht es nur darum, sagen wir mal, ein First-Party-Serving von Google-Skripten zu
Ja.
machen und einen First-Party-Endpunkt, Proxy-Endpunkt zu bieten, über den die Requests dann an Google rausgehen. Ne? So, also
Oder
tatsächlich.
zum Server-Side Google Tag Manager.
Oder zu Server-Side Google Tag Manager. Ja.
Also die G-Tags werden ja nicht
Ja,
darum
aber wer einen
bleiben.
Server-Side Google Tag Manager hat, der kann den ganzen Kram eben auch ohne das da ja darüber ausliefern.
Ja, aber dann ist das ja eventuell noch die falsche IP-Adresse für die Partner
Ja,
zum
dann lohnt es sich nicht, irgendwie etwas zu schützen, was dann irgendwie läuft und dann sende ich es irgendwo hin, wo ich wieder weiß, da wird es dann eben nicht ankommen.
Würde mir auf jeden Fall noch mehr Komplexität in das
Ja.
Setup reinbringen,
Ja,
dieses
verstehst du,
Google
was ich meine, ne?
Gateway.
So, also wenn mein serverseitiger Google Tag Manager als Tracking-Endpunkt nicht so gut dasteht aus Sicht von einer kritischen First-Party-Betrachtung eines Browsers, wie es die Cloud Edge ist, dann lohnt es sich nicht, den ganzen Kram über die Cloud Edge zu laden und Requests im Browser bauen zu lassen, um die dann an einen Endpunkt zu versenden, der dann eben unter Verdacht steht, zu tracken
Ja.
und dann wird der Request nicht rausgehen. Das heißt, entweder mache ich diesen ganzen Scheiß da über die Cloud Edge, dann lasse ich aber auch die Requests darüber rausgehen, oder ich habe einen serverseitigen Google Tag Manager, lass das alles darüber machen und wenn ich mir Gedanken mache, dass der nicht so First Party ist wie das Google Tech Gateway, dann sorge ich dafür, was ich an der Cloud Edge ja auch durchaus machen kann mit ein bisschen technischen Aufwand. Ja, aber dann muss ich den ganzen Kram darüber machen und nicht nur irgendwie das Serving von irgendwelchen Skripten.
Mhm. Ja. Kurze technische Frage für die Aufzeichnung. Hast du, wenn du dein Handy in der Nähe deines Headsets liegen?
Nein.
Ich hatte gerade Geräusche, keine Ahnung. Mein Handy ist nämlich aus, von daher ganz mein.
Nee, ich habe auch nichts empfangen oder sowas. Das sind dann tatsächlich.
Es fällt bei mir dann
zum Beispiel die kosmische
Störung oder so. Oder die Aliens holen uns ab oder so.
Ja. Sonnenstürme.
Genau. So. Und jetzt Measurement-Protokoll noch.
Ja, genau. Felder. Im Measurement-Protokoll sind neue Felder aufgetaucht, die es uns erlauben, unter anderem auch jetzt die IP-Adresse zu übergeben. Und wir können eben auch über das Device, User Agent und so weiter mehr Informationen preisgeben. Wenn wir nicht die IP-Adresse weitergeben wollen oder nicht den User Agent, dann können wir ja vorher auch schon die User Location, ich glaube, das ist gehörte nicht zu den ganz neuen Dingern, aber wir können eben auch geografische Informationen sehen.
Okay, weil die IP-Adresse ist override, war das schon immer? Oder wenn jetzt was anderes?
Nein, die IP-Adresse. Ach so, ja, genau. Die IP-Adresse gab es vorher immer, konnte ich immer nutzen, um dann eben auch. Ich glaube, geografische Informationen sind daraus aber nie entstanden. Ne? Jetzt sende ich sie und doch, ich weiß es nicht mehr. Bin mir aber ziemlich sicher, dass auch diese IP-Adresse zu den neuen Feldern gehört. Ich bin ja nach wie vor kein Fan dieses Measurement-Protokolls, weil es einfach eine Krücke ist für etwas, was an ganz anderer Stelle Krücken braucht. Ich finde, GTEC ist keine gute Lösung zum Datensammeln im Browser und das Measurement-Protokoll ist kein Ersatz dafür. Also ist beides in Kombination eben auch nur Blödsinn.
Ja, wissen wir beide und die Hörer vielleicht auch schon. Aber wir könnten zum Beispiel Kostendaten importieren, oder?
Wir könnten jetzt Kostendaten importieren. Ich habe es tatsächlich auch gefunden. Es scheint noch nicht in allen Properties zu finden zu sein. Aber der Kostendatenimport, den ich vorher auch schon machen konnte, aber nur als CSV und Google Sheets und FTP oder sowas, der geht jetzt auch aus BigQuery und Redshift. Und ich hatte eben noch den Tab offen, einen Riesenhaufen von zusätzlichen Quellen, die da irgendwie neue Beta oder sowas markiert dahinter stehen und Kostendaten aus anderen Quellen importieren, ist ein Ding. Vielleicht geht das demnächst auch mit anderen Daten. Aber zumindest bei Kostendaten ist die Anzahl der möglichen Quellformate dramatisch angestiegen. Und das war es auch schon in der GA4-Ecke. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Lustig. Ja. Hallo. Da bist du doch. Ja.
Ich werde ja ein bisschen schneiden. Gucken wir mal,
ob ich die Sachen bei uns rausche. Das wird lustig. So, was haben wir noch? Ein paar Fundstücke. Da können wir mal eben durchgehen. Das erste. Das ist
der Data Club.
Was genau. Ist denn? Haben wir doch schon mal darauf hingewiesen, meine ich. Dass da ein Hub entsteht, mehr oder weniger, wo all die Dinge, wo wir uns immer die Mühe machen, Sachen rauszufinden, eigentlich schon für uns voraggregiert werden. Also alles rund zu verschiedenen Themen und so weiter.
Also jetzt wieder Aggregatoren gibt es jetzt wieder. Das ist so ein Anschluss an Pocket sozusagen. Ich mache eine Pocket-Page oder wie?
Genau, also das ist im Prinzip, kommt das Ganze vom Timo.
Ja.
Und der sammelt da von verschiedenen Leuten einfach deren Beiträge. Also die werden dann nicht neu veröffentlicht, sondern einfach angeteasert und dann verlinkt. Ne? So hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, schon mal. Das Ding füllt sich jetzt aber langsam. Das ist das, was ich eigentlich nur als Fundstück hier nochmal geteilt
habe. Ja. Und kann man sich da einloggen und hochvoten und runtervoten oder so? Gibt es sowas da? Oder ist einfach nur, was Timo gut findet?
Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, das ist auch etwas, was noch was hinter diesem Hipster Data Club steht, kann ich dir ehrlich gesagt auch noch nicht sagen. Ich glaube, das ist aber auch noch etwas, was noch gedacht wird oder gemacht wird. Da kommt bestimmt noch was.
Okay, weil aktuell ist es okay, kann man machen, aber irgendwie ist das so.
Ja, ganzer Satz, oder?
Nee, kein ganzer Satz.
Also, okay. Ich dachte, da kommt
noch. Ich habe so Ja. Wie hießen die Dinger denn früher, wo man sowas gebaut hat? Da gab es auch mal, wie hieß das denn? Da gab es mal sowas, wo man also sozusagen so News-Aggregatoren, die man sich selber zur Verfügung gestellt hat, für andere, so Pages, so
weiß ich nicht.
Eigene Zeitungen. Das ist irgendwie 5, 6, 7, 8 Jahre her, da gab es sowas öfter mal.
Ja, ich kann mich jetzt nur an etwas erinnern, was noch viel länger her ist, und das hieß Yahoo Pipes.
Ach so, ich dachte, hier Dick.
Nee, stimmt, gab's auch.
Gibt's wieder, Dick gibt's wieder. Markus, falls du das nicht mitbekommen hast, Dick gibt's wieder.
Ja, kannst du da schreiben, wenn du die KI nicht füttern willst. Also bei Reddit kannst du ja nicht mehr schreiben, ohne die KI zu füttern.
Ja, ja. Nee, es gab so Curated Content-Sachen gab es so eine Zeit lang, wo man genau sowas dann gemacht hat, wie jetzt der Hipster Data Club, dieser Vault da. Okay, gut, füllt sich. Kann was lesen und finden. Ich dachte erst, wer würde sowas ähnliches werden wie Medium, als ob da drauf auf der Seite.
Ja.
Da Menschen was veröffentlichen, das sozusagen da ihr zu Hause haben, weil sie die Hipster-Datas sind. Und die Data-Hipsters auf jeden Fall im Club sind.
Du hast mich abgehängt. So.
Abgelenkt oder abgehängt?
Abgehängt, nicht abgelenkt.
Okay.
Abgehängt. Das nächste Ding ist was jetzt eigentlich nur bedingt was mit uns zu tun hat, aber es kommt Tracking drin vor und ich fand es so interessant, dass ich gedacht habe, ich link das hier auch mal. Localhost Tracking habe ich erstmal gedacht, ja komm ey, jetzt läuft das Skript auch auf meinem, wenn ich hier lokal was teste oder so, ne, was so deutlich ist, Localhost Tracking. Aber da geht es darum, dass die bösen Leute bei Meta und noch wer anders, ich habe gerade vergessen, muss ich nochmal draufklicken, glaube ich, dass die einfach hingegangen sind und ich sag mal, sich selber dabei geholfen haben, dich zu identifizieren, indem zum Beispiel dann deine Meta-App auf dem Gerät eine Verbindung hergestellt hat oder, sagen wir mal, die Informationen über dich bereitgestellt hat. Bitte, ja?
Wir gehen einen Schritt zurück. Wir sind nur auf dem Android-Gerät unterwegs.
Wir sind nur auf dem Android-Gerät, genau.
Jetzt hast du weitermachen, Markus, weil das ist wichtig dafür, um das zu verstehen.
Ist es das? Also weil das auf Apple-Gerät nicht geht, oder?
Ja, und auf dem Desktop auch nicht. Also es geht wirklich nur um Android-Geräte, wo man Facebook-App installiert hat.
Genau, also es geht um Android-Geräte, auf denen man die App installiert hat, ganz richtig, genau. So, und da geht es im Prinzip darum, dass ein Metapixel, was in einem Browser geladen wird, mehr oder weniger kommunizieren kann bei dir auf dem Android-Gerät lokal installierten Meta-App, was dazu dient natürlich, dich zu identifizieren. Man kann damit Profile anreichern und all diesen Schnickschnack vorbei an allen anderen Dingen, denen du üblicherweise dann wahrscheinlich nicht zugestimmt hast. Und das ist am Ende des Tages natürlich nicht in Ordnung, dass ich da einfach zwei im Prinzip völlig getrennte Dinge, die vom gleichen Anbieter sind und die auf deinem Gerät da irgendwie laufen, in völlig getrennten Umgebungen eigentlich, dass die dann eine geheime Verbindung zueinander aufbauen, um dann Informationen auszutauschen, um es mal ganz platt auszudrücken.
Mhm.
Ist krass. Das dann eben zur Profilanreicherung. Und das ist halt nicht in Ordnung und das ist sehr technisch erklärt in diesem Beitrag, den ich da gefunden habe. Ich habe dummerweise keinen besseren Beitrag gefunden. Noch
ja, aber
nicht,
eigentlich ist es ganz einfach. Es ist ja einfach nur, wenn du die Facebook-App auf Android installiert hast und du benutzt den normalen Browser in Android, dann kann Facebook alles sehen, was du aufrufst.
Genau, ne? Einschließlich deiner
und auch die Pixel.
Facebook-Cookies, die das Pixel im Browser gesendet hat und so weiter. Ne? Und das hilft dann dabei, sagen wir mal, dich zu deduplizieren. Um es mal ganz freundlich auszudrücken.
Schon Wahnsinn.
Ja, ja, das ist Localhost Tracking. Lustige Geschichte. Nächste lustige Geschichte, wo es auch noch nicht viel zu sagen gibt, ist Matomo startet ein Partnerprogramm. Für Partner wird es enorme Vorteile geben, aber wie man Partner wird, ob die einen auswählen, ob die plötzlich vor der Tür stehen und sagen, hier ist ein Siegel oder so, keine Ahnung. Man muss halt irgendwelche Bedingungen erfüllen. Ich weiß aber nicht wie. So, das ist auch jetzt wahrscheinlich erstmal so eine Absichtserklärung. Da kommt wahrscheinlich noch was. Und aus der, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Du?
Nö.
Nö, ne? Also das, ihr könnt euch das durchlesen. Da steht, was das Partnerprogramm sein wird. Aber mehr gibt es im Moment zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zu sehen. Aber es gibt was zu sehen bei den Predictive Heatmaps. Ich hatte so ein bisschen so ein Throwback-Feeling, als ich das gesehen habe. Also auch von Clarity. Heute ist so eine Clarity-gesponserte Sendung offensichtlich. Gibt es eine Funktionalität, die da Predictive Heatmaps heißt. Dazu muss man auch kein Clarity-Konto haben oder sonst was. Ihr könnt unter clarity.microsoft.com/predictive-heatmaps einfach eure URL eingeben oder einen Screenshot hochladen von einem Entwurf, wie eure Landingpage demnächst aussehen soll. Und dann kriegt ihr da eine Heatmap. Ich würde meinen, dass es sowas wie eine Attention Map ist. Da steht was von Interaktion. Eine Click-Map soll es aber wahrscheinlich auch nicht sein. Mich erinnert das an so Sachen wie iQuant hieß das Ding, glaube ich. Und dann hatte Tim Ash hier, dieser Landingpage-Papst, hatte damals auch so ein eigenes Tool gemacht. Und das basierte auf so einer noch älteren Library eigentlich, die jeder auch mal, die habe ich sogar mal lokal auf meinem Rechner laufen lassen. Da konntest du auch Screenshots reinhauen und kriegtest dann so eine Attention-Map. Die aber dann mehr so aus diesem Eye-Tracking-Bereich kam. So aus dieser Ecke kommt die ganze Geschichte. Daran hat mich das jetzt erinnert. Ich nehme an, was Ähnliches soll es sein. Ob es eben jetzt Klicks sind, Interaktionen oder sonst irgendwas, man weiß es nicht genau. Das ist aber das, wo die Leute, weiß ich nicht, sich am meisten mit deinem Content engagen oder was, wie das da ausgedrückt war.
Ja, Daten haben sie jetzt ja genügend.
Ja, so, Daten haben sie ja genügend und dann nehme ich mal an, da wird auch eine KI geholfen haben. Und jetzt gibt es diese Predictive Heatmaps für lau, weil es einfach früher ein Feature war, wo man, was man verkaufen konnte und heute wahrscheinlich so billig ist, dass man es einfach auch lau anbieten kann. Ja. So, kann man mit Sicherheit jetzt noch zu dem gleichen Zweck nutzen, zu dem man es damals genutzt hat, nämlich immer, wenn man irgendwie so ein optisches Design umorganisieren will oder sonst was, kann man ja mal vorher da mal reinjagen, dann macht man seinen Entwurf, dann jagt man den da mal rein und guckt mal, ob dann vielleicht wirklich das passiert, was man haben will. Wenn es nicht passiert, heißt aber wahrscheinlich nicht, dass man es nicht trotzdem testen sollte. Ne? Das ist immer die Frage, wie belastbar sind die Aussagen von solchen Tools und welchen Impact haben die auf meine Entscheidungsfindung am Ende des Tages. Wahrscheinlich fummel ich so lange rum, bis es dann da passt und dann ist in der Realität nachher nicht mehr so. Das ist aber das gleiche Problem, was man früher hatte. Ne? Das ist jetzt nicht neu. Ich finde es jedenfalls ganz gut, dass es da jetzt angeboten wird, ohne ein großes Geschisse drum zu machen. Ihr könnt das gerne nutzen. Kleiner Tipp noch, wenn ihr eure eigene URL eingebt, macht lieber einen Screenshot, weil sonst kriegt ihr eine Attention-Auswertung von eurem Cookie-Banner höchstwahrscheinlich.
Ja, klar.
Ne? So, das habe ich bei einer Website gesehen, habe gedacht, ja, okay, das ergibt Sinn. Ne? So, jetzt musst du da entweder einen URL-Parameter angeben, der das Ding überspringen kann, wenn es sowas gibt. Ansonsten mach einfach einen Screenshot und lade den hoch, kommt das Gleiche.
Die könnten auch deinen GTM-Help einfach installieren.
Der setzt ja nur zurück.
Stimmt.
So, und damit sind wir in der Simo-Ecke gelandet. Wo es
diesmal der Simo-Ecke ist.
Einen Gastbeitrag gab, macht ja nichts, ist trotzdem in seinem Blog entstanden. Und da, sag mal, alles, was ihr über Click-IDs schon immer wissen wolltet, wird da breitgetreten. Also, welche Click-IDs gibt es? Da gibt es eine ziemlich große Liste, das heißt natürlich nicht alle Click-IDs sind da aufgezählt. Was macht man üblicherweise falsch, wenn man mit Click-IDs arbeitet? Ne? Falsch speichern oder unvollständig weitergeben oder sonstige Geschichten. Und dann gibt es am Ende des Tages, ich weiß gar nicht, ob da auch ein Link dazu ist, aber ich weiß, dass es vom gleichen Autoren dieses Gastbeitrags eben auch jede Menge Custom-Templates für den Google Tag Manager gibt und da ist auch letztens so ein Click-ID-Ding dabei gewesen. Ja, das zur Simo-Ecke. Und weil es ein wunderbarer Übergang ist, genau, habe ich noch einen Tipp des Monats reingepackt, vom wiederum gleichen Autor, wenn ich mich recht entsinne, gibt es ein Advanced Item Array Transformation Mapping Schnickschnack Schweizer Taschenmesser Template für den Google Tag Manager. Und weil ich ja gerade auf Tournee bin, wieder ChatGPT-generierten JavaScripts in Google Tag Managern, finde ich, ist das auch ein schöner Ansatz, also für etwas, für Leute, die ein bisschen mehr machen müssen mit einem Array. Aus einem Array irgendwie Daten rausziehen, transformieren, um die einem anderen Tag nachher wieder als Produktdaten oder sonst was zur Verfügung stellen. Das sind so diese typischen Dinge, wo JavaScript verwendet wird. Für die meisten Dinger wie Pinterest oder sowas gibt es schon Vorlagen, die dir diese Konvertierung der E-Commerce-Items dann ins passende Format machen. Für alles andere kann man jetzt vielleicht künftig statt JavaScript dieses Ding mal einsetzen. Ich habe es noch nicht im Echteinsatz, habe aber ein bisschen damit rumgespielt. Kann man eine ganze Menge mitmachen. Ist nicht verkehrt. Deswegen Tipp des Monats. Jo. Jo. Das war's. Die nächsten Termine, die anstehen, ist der Analytics Pioneer Summit in der von uns jetzt aus gesehen nächsten Woche, von euch hörend gesehen in der gerade stattfindenden Woche, wenn ihr das zeitnah hört. Dann wäre das nächste Ding, wo ich plane, mich blicken zu lassen, das ist schon das Measure Camp in Berlin im September.
Ja. Dann wären wir soweit durch, würde ich sagen.
Sind wir durch. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Jetzt in den dann zeitnah auch wirklich sichtbaren Shownotes auf Termfrequenz gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr zum Thema Shownotes direkt in die Podcast-Beschreibung steht. Und ansonsten nehmen wir auch jeden anderen Kommentar gerne entgegen. Wollt ihr uns eine Mail schreiben, schreibt die an podcast@analytrix.de. Das passiert gelegentlich schon mal. Wir danken euch dafür und natürlich auch für eure Aufmerksamkeit bis hierhin und wir freuen uns auf den nächsten Monat. Und Michael hat noch
genau, was dazu zu tun. Apropos Sommerpause, wir machen wie immer keine.
Genau, wir machen wie immer keine. Aber
gerade alle Podcasts ihre Sommerpause ankündigen, wir machen keine.
Ja, dafür haben wir uns ja schon ein paar Mal das Ding des Monats gespart, diesen Monat auch. Ihr müsst damit leben, dass der Knaller des Monats wahrscheinlich ist, dass der Core-Plan von Pivik Pro weggeht. Und es müssen ja nicht immer gute News sein.
Genau. Okay.
Bleibt gesund und bis zur nächsten Sendung.
Bis dann.
Ciao.